Herzlich willkommen zu unserem Podcast Andersgut, dem Podcast für Familien mit besonderen Kindern. Hier sprechen wir über Themen, die für Familien mit zu früh geborenen, schwer und chronisch kranken Kindern sowie Kindern mit Beeinträchtigung interessant sein könnten. Mit unserem Verein Bunter Kreis Rheinland unterstützen wir diese Familien seit über 20 Jahren und erleben täglich, welche Kraftanstrengungen sie bewältigen müssen. Die Diagnose einer schweren Erkrankung oder Behinderung des eigenen Kindes verändert alles. In unserem Podcast berichten Eltern von ihrem Alltag und ihrem ganz individuellen Weg. Denn natürlich erleben auch sie Freude, Erfolg, Humor, Liebe und Einzigartigkeit in der Begegnung mit ihren Kindern. Alles ist eben anders gut. Die Themen und Gäste sind daher so individuell wie ihre Geschichten und Lebenswege. Mein Name ist Yvonne Lange, ich bin die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Bunter Kreis Rheinland und freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Die heutige Aufnahme ist was ganz Besonderes für mich, denn ich habe dich, liebe Mona, ja schon vor ein paar Wochen zu einem Interview getroffen und fand das Thema damals so spannend und bewegend, dass ich dachte, es muss auf jeden Fall in den Podcast. Heute reden wir nämlich über Organspende. Dein Sohn Maxim hat im Alter von 10 Jahren ein Spenderherz bekommen und ich freue mich sehr, dass du diese wirklich sehr bewegende Geschichte mit uns heute teilst. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
Ja, sehr gerne. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Da bin ich sehr gerne gefolgt. Ich bin Mona, ich bin 43 Jahre alt, ja, und Mama von 3 Kindern. Und Maxim ist unser Nesthäkchen, jetzt 10 Jahre. Und ja, das ist eigentlich so, das, was sich unser Leben dreht, sagen wir es mal so.
Jetzt war es ja so, du hast ja 2 gesunde Kinder und bei deinem dritten Kind, bei Maxim, gab es ja schon relativ früh Komplikationen, beziehungsweise schon während der Schwangerschaft stellte man ja Auffälligkeiten fest. Vielleicht kannst du das noch mal einmal kurz ein bisschen erzählen.
Ja, gerne. Also Maxim, wir bekamen die Diagnose im 6. Schwangerschaftsmonat. Eigentlich bei einer routinemäßigen Pränataldiagnostik. Einfach, es sollte abgecheckt werden, dass alles in Ordnung ist. Ja, und sind nachher mit einer Diagnose daraus, dass Maxim nur ein 1/2 Herz hat. Die Ärztin hatte uns das dann noch ganz nett aufgezeichnet und die linke Herzhälfte durchgestrichen. Und sagte dann, ich hätte dann jetzt die Möglichkeit für einen sofortigen Schwangerschaftsabbruch oder ihn halt austragen bis zum Ende der Geburt. Und oder sollte mich weiter beraten lassen, ob es eine operative Möglichkeit gibt.
Und austragen hieß aber im übersetzten Falle, aber er wird dann auf jeden Fall sterben, wenn man nichts macht.
Ja, genau. Also ich hätte die Schwangerschaft quasi austragen können und ihn dann seinem Schicksal quasi überlassen. Dann, man sagt, die haben dann circa 14 Tage, vielleicht auch ein paar Tage oder ein paar Wochen länger. Aber letzten Endes wäre er dann an seinem Herzfehler gestorben.
Kannst du dich noch an diesen Nachmittag oder an diesen Tag erinnern?
Ja. Definitiv. Also ich weiß, dass ich morgens losgefahren bin mit dem Gedanken, ich bin gespannt, was es wird, ob Junge oder Mädchen. Und für mich gab es in meiner Illusion eigentlich nicht, dass das Kind krank sein konnte oder werden könnte, weil es keine Anzeichen gab. Die Schwangerschaft verlief bis dahin völlig komplikationslos und ich hatte 2 gesunde Kinder und dadurch war ich davon weit weg. Und dieser Ultraschall zog sich halt so lange hin. Sie guckte immer wieder. Ich musste dann nochmal spazieren gehen, weil der so ungünstig lag. Und dann sind wir halt spazieren gegangen, sind irgendwann wieder zurück. Ja, und dann brachte sie einen zweiten Arzt mit rein und sagte, wir müssten nochmal schauen. Sie hätte da was am Herzen entdeckt und es würde nach einem Herzfehler aussehen. Ja, dass das aber dann so drastisch wird. Ich hatte im ersten Moment halt noch im Kopf, naja, er wird vielleicht ein kleines Loch im Herzen haben. Das hört man ja häufig. Aber dass es so ein schlimmer Herzfehler wird, hätte ich mir tatsächlich nicht ausmalen können.
Dann war für euch aber die Entscheidung relativ schnell klar oder musstet ihr wirklich überlegen, was ihr macht? Also Abtreibung hätte ja bedeutet, du warst ja im 6. Monat schwanger schon.
Also Abtreibung im 6. Monat stand für mich überhaupt nicht zur Debatte. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Und Für mich war tatsächlich der Punkt, ich konnte diese Entscheidung auch nicht treffen. Also ich hätte diese Schwangerschaft nicht beenden können aus meiner Intention raus. Für mich war der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte mich beraten lassen und halt schauen, was für Möglichkeiten es gibt. Weil ich einfach gesagt habe, da sind noch zwei große Kinder und es muss eine Möglichkeit geben, ein Leben zu leben, auch wenn Maxim mit einem schweren Herzfehler zur Welt kommt. Ich musste zumindest etwas haben, wo ich mitarbeiten konnte und ein Stück weit, ja, wusste, ich beende nicht das Leben von einer ganzen Familie.
Darf ich noch mal ganz kurz nachfragen, wie alt deine anderen beiden Kinder zu dem Zeitpunkt waren?
7 und 10. Also die haben halt auch vieles schon verstanden. Auch ich bin halt nach Hause, habe mich erstmal ins Internet gesetzt, was das bedeutet und wie das halt so ist. Heutzutage steht im Internet eher das Negative als das Positive, weil über das Positive halt seltener berichtet wird, als wenn es halt negativ läuft. Und diese Geschichten, die man einfach über dieses hypoplastische Linksherzsyndrom, wie Maxims Herzfehler heißt oder hieß vielmehr, stand, waren sehr viele negative Sachen. Halt auch, dass die Kinder früh versterben, dass sie keine gute Lebenserwartung haben. Und ich habe in den ersten Tagen nur geweint, bis mir mein Großer tatsächlich irgendwann mal mein Tablet aus der Hand genommen hat mit den Worten: Hör auf zu lesen, du bist nur noch am Weinen.
Ihr habt euch ja dann doch für die Operation entschieden. Das war ja dann auch unmittelbar nach der Geburt.
Ja, tatsächlich. Also Maxim hat den ersten Herzkatheter schon an seinem 5. Lebenstag gehabt. Und mit einer Woche ist er das erste Mal dann am offenen Herzen operiert worden.
Die Prognose war ja eigentlich von den Ärzten, danach wäre ein relativ normales Leben möglich. Dem war dann aber nicht so.
Nee, tatsächlich nicht. Also das war immer so das, was gesagt worden ist, auch in allen Beratungsgesprächen, dass wenn man diese 3 OPs geschafft hat, die Kinder danach eine gute Lebenserwartung haben. Also es wird nie ein Alter genannt. Man hat also jetzt nicht immer, ja, sowas über sich schweben, dass man denkt, oh, okay, jetzt ist er in einem gewissen Alter, passiert jetzt was, sondern es wurde immer gesagt, man kann damit auch groß werden. Und das war eigentlich immer so das, woran wir uns festgehalten haben und auch daran geglaubt haben. Und ja, wir haben 2018 die letzte OP dann gehabt. Er hatte mit der ersten Lebenswoche, mit 6 Monaten und dann mit knapp 3 Jahren die letzte. Ja, und dann hatten wir eigentlich ein relativ entspanntes Jahr nach der letzten Herzoperation, wo es Maxim auch echt richtig gut ging und man wirklich gedacht hat, ja, wir haben es geschafft. Und dann hat er 2019 das Kawasaki-Syndrom bekommen. Das ist eine Entzündung der inneren Arterien und Organe. Und da ging es ihm drunter richtig, richtig schlecht. Also ich bin mit dem in die Klinik gekommen und ich glaube, der hat 3 Tage einfach nur gelegen, brauchte dann auch Immunglobuline, um das überhaupt überstehen zu können. Und ich habe zwischenzeitlich wirklich gedacht, das schafft er nicht. Das war's jetzt. Wir sind jetzt am Ende angekommen und wir gehen hier nicht mehr gemeinsam raus.
Und es gab noch ein Syndrom, was hinzugekommen ist, ein wenig später.
Ja, 2023 hat er Bronchitis plastica bekommen. Und Maxims Kreislauf, der durch dieses halbe Herz angelegt worden ist, nennt man Fontan-Kreislauf. Und die Bronchitis plastica ist eine schwerwiegende Komplikation in diesem Kreislauf, so dass dieser Kreislauf anfängt zu versagen. Also die ist definitiv lebensbedrohlich und man kann sie eigentlich auch nicht behandeln. Also das ist halt einfach das große Problem. Man muss sich das so vorstellen, Bronchitis plastica bedeutet, dass sich Lymphflüssigkeit in der Lunge sammelt und die Kinder müssen die qualvoll aushusten. Das hieß für uns nach der Diagnose 3-mal am Tag mit Heparin inhalieren. Viele Leute kennen Heparin zum Spritzen, zur Vollbeugung, zur Thrombose. Das hat in der Lunge bei Maxim diese Lymphflüssigkeit halt weicher gemacht, sodass er die etwas besser abhusten konnte. Aber trotz allem, ja, sehr, sehr anstrengend und für ihn auch wirklich qualvoll. Also das ist wirklich eine Qual, wenn die Kinder da sitzen und diese Lymphflüssigkeit aushusten.
Vielleicht können wir noch einmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Du hast ja gerade gesagt, es gab eigentlich mehr oder weniger ein gutes Jahr in Maxims Leben. Aber wie kann man sich denn sonst so einen Alltag vorstellen? Also wie sah euer Familienalltag aus? Weil du hast ja eben auch noch zwei andere Kinder, die eben auch noch recht klein waren zu dem Zeitpunkt.
Ja, schwierig. Also ich war immer bemüht um möglichst viel Normalität, auch weil die Kinder das halt von früher kannten. Und einen Alltag zu gestalten. Aber es ist halt super schwierig, wenn man ein schwerkrankes Kind parallel großzieht, was von Notfällen und RTW-Einsätzen geprägt ist, weil es immer wieder Notfallsituationen gab, wo wir halt den RTW kontaktieren mussten und die Großen ganz oft am Straßenrand standen und diesem RTW nachgeguckt haben und nicht wussten, ob sie ihren Bruder noch mal lebend wiedersehen. Und das sind einfach so Situationen, die halt prägen. Und vieles war halt auch bei uns, es drehte sich sehr viel um die Krankheit, weil man es einfach nicht ausblenden kann. Maxim ist immer auf Medikamente angewiesen gewesen. Und es war halt ganz oft, dass ich auch immer mal sagen musste, nee, gerade jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal das und das machen. Ich muss jetzt erstmal das und das machen. Oder wir Sachen auch geplant haben, worauf sich die Großen gefreut haben. Man das wieder kurzfristig über Bord werfen musste. Und die mussten schon sehr, sehr oft zurückstecken. Und gerade in den ersten Jahren war ich da unheimlich froh über den bunten Kreis, der über dieses Geschwisterprojekt einfach die Kinder aufgefangen hat auch. Auch durch diese Ferienfreizeiten, wo die mitgefahren sind, wo sie einfach mal wieder Kinder sein mussten, ohne auf die Beeinträchtigung ihres Bruders Rücksicht zu nehmen. Oder auch der Susi-Kurs damals, dieses Geschwisterprojekt. Da sind tatsächlich Freundschaften bei den Kindern entstanden, die es heute 10 Jahre später noch gibt. Obwohl die Jungs mittlerweile zu groß für einen bunten Kreis und die Geschwisterprojekte sind, weil sie halt schon volljährig sind. Aber das war einfach so wertvoll, gerade in den Anfangsjahren, wo ich als Mutter auch nicht wusste, wo der Kopf mir steht.
Du hattest ja schon auch ganz früh Berührungspunkte mit dem bunten Kreis Rheinland, schon eigentlich unmittelbar nach Geburt, oder?
Tatsächlich schon nach der Diagnose. Wir haben das erste Gespräch mit dem bunten Kreis tatsächlich gehabt, da war ich noch schwanger, wo mir dann einfach ganz auch viele sozialrechtliche Sachen erklärt worden sind, die ich einfach niemals gewusst hätte und worüber ich halt auch keine Informationen anderweitig bekommen hätte. Und das war einfach Gold wert, weil ich im Vorfeld vor der Geburt einfach, weil ich ja noch 3 Monate hatte, vieles einfach schon regeln konnte durch diese Unterstützung und Hilfe.
Das war ja dann im Rahmen der sozialmedizinischen Nachsorge. Und das, was du ja gerade erzählt hast, was ich ja einfach auch ein sehr schönes Projekt finde, ist ja das Geschwisterprojekt, was sich an Kinder mit einem kranken Bruder oder einer kranken Schwester richtet, wo eben diese Kinder, die oftmals ein wenig zurückstecken müssen, auch mal im Mittelpunkt stehen. Und ich finde das immer sehr schön zu hören, wenn du sagst, da sind Freundschaften entstanden, die gibt es noch bis heute. Also ja, finde ich immer sehr schön als Feedback auch.
Ja, tatsächlich. Also es war für die Kinder einfach super wertvoll, weil ich glaube, in der Schule haben die darüber nicht gesprochen, was sie beschäftigt oder belastet. Und wenn du mit jemandem Kontakt hast, der vielleicht ein Stück weit vielleicht nicht dieselbe Erkrankung bei dem Geschwisterkind zu Hause hat, aber einfach versteht, wie es ist, ein Geschwisterkind eines schwer kranken Kindes zu sein, kannst du ganz anders agieren und dich auch mal austauschen. Und das fehlt heutzutage leider auch im normalen Alltag, weil niemand möchte irgendwem zur Last fallen. Und ich glaube, Kinder reden da einfach auch im normalen Alltag in der Schule nicht drüber.
Du hast ja gerade gesagt, 2023 kam dann zusätzlich noch die Diagnose Bronchitis plastica hinzu. Und ab dann wurde es einfach richtig kompliziert oder schwer oder fast unmöglich, einen Alltag zu leben für euch.
Ja, tatsächlich. Also 2023, als diese Diagnose Bronchitis plastica kam, war wirklich so, dass wir in der ständigen Angst gelebt haben. Also ich habe ganz oft den RTW rufen müssen, weil Maxim es einfach von jetzt auf gleich so schlecht ging. Wir haben wirklich Tage gehabt, wo es mal gut war und du gedacht hast, okay, es kehrt was Ruhe ein. Und am nächsten Morgen war es einfach eine ganz andere Geschichte. Und das war wirklich ein prägendes Jahr für uns. Ja, wo wir dann leider auch irgendwann die Entscheidung treffen mussten, warten wir jetzt ab oder holen wir uns eine Zweitmeinung und gehen den Weg der Listung, weil tatsächlich war das halt die Diagnose Bronchitis plastica und dieses Fontankreislaufversagen ist eine Indikation zum Listen, weil die Kinder austherapiert sind. Wir hatten keine Möglichkeit mehr, Maxim groß zu helfen. Das Problem ist einfach, die Forschung für diesen Herzfehler ist nicht so weit, wie wir sie bräuchten, um diese Kinder durch diese Komplikationen weiterhin zu stärken, beziehungsweise um diese Komplikationen zu vermeiden. Man weiß einfach nicht, warum diese Komplikationen entstehen. Und deswegen kann man halt auch nichts dagegen mehr machen. Und so sind wir dann 2023 zu der transplantierenden Klinik gefahren und haben halt gefragt, wie es aussieht, ob sie sich Maxim anschauen. Und das haben sie dann auch getan. Ja, und so sind wir dann am 14.12.2023 ist Maxim dann gelistet worden.
Das heißt also, austherapiert heißt ja im übersetzten Falle nichts anderes als, wir können einfach gar nichts machen und ihr Kind wird im Zweifel sterben, weil es keine Therapie gibt. Außer wir finden ein Spenderherz.
Ja, tatsächlich ist das so. Also Maxims Herzfehler war an sich nur palliativ operiert, sprich lebensverlängernd. Also der war so oder so nicht heilbar. Aber rein dieser Herzfehler wäre keine Indikation für ein Spenderherz gewesen. Erst durch diese Komplikationen, weil es nicht mehr handelbar war. Und diese Entscheidung kann man auch nicht als Eltern treffen, sondern da gehören viele Ärzte hinten dran, die dann entscheiden müssen, okay, ja, das Kind erfüllt alle Voraussetzungen, dass es gelistet werden kann.
Und dann begann ja eine relativ lange Zeit des Wartens für euch. Es gibt eine Zahl, die du, glaube ich, dein Leben lang nicht vergessen wirst.
Ja, 441 Tage. Ja, und in der Anfangszeit fiel einem das noch relativ leicht. Man hat gedacht, ja, die rufen irgendwann schon mal an. Und man wartet und wartet. Und wir hatten zwischendurch immer wieder Notfälle, ein RTW da. Und man hat schon so nach einem halben Jahr wirklich gedacht, puh, hoffentlich kommt der Anruf irgendwann rechtzeitig. Und es waren Situationen dazwischen. Also wir haben 2024 einfach versucht, okay, wir unternehmen möglichst viel, weil so dieses Zuhause sitzen und warten auf einen Anruf fiel mir unglaublich schwer. Und ich gesagt habe, ich will die Zeit, die wir jetzt noch haben, nutzen, weil es hätte halt auch sein können, dass dieses Spenderherz nicht kommt und wir Maxim tatsächlich irgendwann verlieren werden und er an seinen Komplikationen oder auch an einem dieser Notfälle, die immer wieder waren, sterben wird. Und für mich war immer der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte möglichst viele Erinnerungen geschafft haben, weil es könnte irgendwann sein, dass es das Einzigste ist, was uns noch bleibt.
Ja. Schon wieder eine sehr emotionale Folge. Schon wieder sitzen wir hier weinend im Studio. Sollen wir mal eine kleine Pause machen?
Ja, alles gut. Es wird ja nicht besser. Ja, es ist tatsächlich einfach auch ein super emotionales Thema. Und als ich damals schwanger gewesen bin, wusste ich halt nicht, was uns bevorsteht. Und ich bin so ein optimistischer Mensch und war halt immer so an dem Punkt und habe gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und als wir Maxim damals für ein Spenderherz listen musste und wusste, ich bin von einer Entscheidung abhängig, die ich nicht treffen kann. Und ich bin nicht die geduldigste Person. Ich sage immer so schön, Geduld ist nicht meine Kernkompetenz. Und diese Wartezeit hat viel mit einem gemacht. Also auch Maxim hatte Situationen, dass er im Wohnzimmer auf dem Fußboden saß und sagte, Mama, ich kann nicht mehr. Mama, ich möchte so nicht mehr leben und ich bin kein Kind. Ich muss immer nur alles machen, was ihr mir sagt. Und dieses ganze Inhalieren und Medikamente, das fiel ihm unglaublich schwer, weil es ihn so eingeschränkt hat. Und wir letztendlich auch einen Rollstuhl beantragen mussten, weil er überhaupt nicht mehr laufen konnte. Und der eigentlich so lebensfroh war, aber diese Situation, wo er selber aussagte, ich kann nicht mehr, die die vergisst man sein Leben lang nicht, wenn ein Kind auf dem Boden sitzt und sagt, dass das Leben so nicht mehr lebenswert ist. Und ich hätte es mir so anders gewünscht für ihn, weil er so lebensfroh ist und so einen Spaß an allem hat. Und ja, diese Situation hat uns allen einiges abverlangt. Auch diese Wartezeit an sich, es zieht immer ins Land und du denkst, irgendwann muss es doch mal so sein. Also ganz einschneidend war tatsächlich, wie ein Jahr rum war. Maxims 10. Geburtstag war 2 Tage vorher. Ja, und dann waren wir ein Jahr gelistet und ich dachte, boah, ein ganzes Jahr, 365 Tage. Wir haben das Glück, dass wir zu Hause warten durften, weil Maxim in dem Sinne stabil genug war, zu Hause zu warten. Aber es ist trotzdem anstrengend.
Also du hast dann wirklich wahrscheinlich bei jedem Telefonklingeln gedacht, okay, das könnte jetzt das Spenderherz sein.
Ja, ich habe 24/7 mein Handy in der Hand gehabt. Ich habe, also nicht in der Hand gehabt, aber am Mann gehabt. Ja, und es waren schon so das ein oder andere Mal, wo du zusammengezuckt bist, hast aufs Handy geguckt und okay, es ist jemand anders. Ja.
Bevor wir jetzt zu dem erlösenden Anruf kommen, erzähl doch bitte noch einmal, weil ich finde das eigentlich sehr schön, wie ihr das gemacht habt. Ihr habt ja wirklich so eine kleine Bucketlist abgearbeitet. Was habt ihr da gemacht?
Ja, also Maxims, ein großer Wunsch von Maxim war, er möchte einmal mit den Füßen im Sand stehen und das Meer soll um seine Füße spielen. Und im Liegestuhl sitzen mit einem Cocktail in der Hand. Und leider durften wir aber ja Deutschland nicht verlassen, sodass ich hin und her überlegt habe. Und ja, Ost- und Nordsee sind jetzt nicht gerade so, dass ich sage, dass die warm sind. Und es gibt das Tropical Island in Berlin. Und dann sind wir letztes Jahr mit Maxim in den Sommerferien ins Tropical Island gefahren. Ja, das war eine der schönsten Erinnerungen. Ich habe so viele Momente aus dieser Zeit in mir drin und auch Maxim und ihn da zu sehen mit diesen Füßen, wie der da in diesem Sand stand und mich anstrahlte. Und der war auch immer so voller Optimismus und er sagte, Mama, und irgendwann steigen wir in den Flieger und dann machen wir das an einem richtigen Strand, wo keine Wand drumherum ist. Ja, und Freizeitpark. Maxim liebt Freizeitparks. Und ja, da haben wir dann auch noch den einen oder anderen in Deutschland noch besucht. Ja.
Und dann war es aber soweit, in einem Moment, wo du dann wirklich überhaupt gar nicht damit gerechnet hast, dass dein Telefon klingelt, denn es war Karneval.
Ja, es war Weiberdonnerstag. Maxim hatte sich so auf diesen Tag gefreut, weil in der Schule Karneval gefeiert wurde. Und er im Karnevalskostüm in die Schule durfte.
Was war es für ein Kostüm?
Er war von Sonic ein Superheld, der Knuckles.
Und, sehr passend natürlich.
Total passend, ja. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass wir uns morgens noch verabschiedet haben. Ich habe ihm einen schönen Tag gewünscht und er mir auch, weil er wusste, dass ich halt auch mit meinem Verein unterwegs bin. Ja, und ich wusste, der singt noch, der singt ja für sein Leben gerne und hatte da einen kleinen Auftritt, worauf er sich die ganze Woche schon vorbereitet hat. Ja, und ich stand auch eigentlich mitten im Getümmel, als um 12.51 Uhr mein Handy klingelte und ich auf mein Handy guckte und sah dann, okay, Bad Oeynhausen, ich habe halt gedacht, die wollen einen Termin verschieben und ich habe auch erst nichts verstanden und ich sage, Entschuldigung, kleinen Moment, ich muss jetzt erstmal rausgehen. Ja, und dann sagte der HTX-Koordinator, wie es Maxim gehen würde. Und wo der denn gerade wäre. Und ich habe schon gedacht, die wollen einen Termin verschieben, aber wofür wollen die das wissen? Und als ich dann noch einen Moment überlegte, fiel mir auf einmal ein, warte mal, das sind so komische Fragen. Und dann habe ich dann, ich sage, Entschuldigung, wollen Sie mir gerade sagen, es gibt ein Spenderherz für Maxim? Und dann sagt er, ja, das versuche ich Ihnen gerade schonend beizubringen. Und da war alles vorbei. Also mir liefen nur noch die Tränen und ich habe gemerkt, wie meine Knie total weich wurden. Also habe ich mich dann auf den Boden gekniet, weil ich dachte, ich falle um. Um mich herum standen alle und schauten mich an mit großen Augen und dachten, oh Gott, was ist passiert? Es wäre was ganz, ganz Schlimmes. Ja, und dann haben wir halt so das Notwendigste besprochen, weil das Problem ist halt einfach, wir haben 3 Stunden reine Fahrzeit bis zur Transplantationsklinik. Das war halt einfach viel zu lang. Und zu Maxims Schule brauche ich halt auch, wenn ich ihn abhole, 1,5 Stunden. Das war auch zu lang, sodass ich dann halt zu Maxim in die Schule gefahren bin. Ja, wie lange ich tatsächlich gebraucht habe, kann ich gar nicht sagen. Ich habe erstmal alle angerufen. Dadurch ging die Zeit gut rum und der HTX-Koordinator rief mich dann auch immer zwischendurch wieder an und sagte so, wir haben alles organisiert. Zur Schule kommt ein RTW, der bringt sie in die nahegelegene Klinik und von da aus fliegen sie. Und ja, Ich glaube, man malt sich immer so ein bisschen aus, wie ist das, wenn dieser Anruf kommt, aber man hat tatsächlich überhaupt gar keine Vorstellung. Ich hatte dann der Schule Bescheid gesagt, weil die wollten eigentlich zum Karnevalszug und ich sage, ihr müsst mit Maxim warten, der kann nicht weg. Es gibt ein Herz. Ich sage, sagt ihm aber nichts, weil ich weiß nicht, wie er reagiert. Wobei, wie er reagiert hat, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Ich bin dann in die Schule gekommen und er guckte mich nur an und sagt, was machst du denn hier, Mama? Und ich so, ich hol dich ab. Warum? Habe ich einen Auftritt? Und ich so, nein, wir haben was anderes vor. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, was denn? Ich sage, es gibt ein Spenderherz für dich. Und Maxim guckt mich ganz trocken an und sagt, Mama, ich habe da jetzt keine Zeit für. Ich muss zum Karnevalszug. Die sollen bitte wann anders nochmal anrufen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Maxim, diese Option haben wir jetzt gerade nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber wir dürfen Helikopter fliegen. Ja, okay, dann komme ich mit. Ja, und dann ging alles ganz, ganz schnell. Er war tatsächlich um kurz nach vier schon im OP. Also die Ereignisse haben sich echt überschlagen. Der Pilot und der Notarzt fanden es total lustig, dass sie uns im Karnevalskostüm fliegen. Das hätten sie dann auch noch nicht gehabt. Und ja, in Bad Oeynhausen feiert man auch nicht wirklich Karneval. Also wir waren auf jeden Fall das Highlight an dem Tag in der Klinik.
Und bildlich muss man sich das ja wirklich mal vorstellen. Maxim als Superheld, du hattest auch ein Karnevalskostüm.
Genau.
Also ihr beide dann in diesem Helikopter im Karnevalskostüm. Ich glaube, das gab es noch nie in Bad Oeynhausen, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe immer gesagt, ich bin aus dem Heli gestiegen und habe dann meine ganzen Orden, die klimperten so. Und Maxim musste so lachen und ich habe ihn nur angeguckt. Ich sage, boah, Maxim, ich klinge wie eine Kuh hier vom Almabtrieb. Ich sage, ich muss gleich unten erstmal meine Orden alle ausziehen. Ich habe die tatsächlich danach auch tagelang gesucht, weil ich, man ist so voller Adrenalin, also auch dieser Flug, diese eine Stunde. Ich habe ganz oft zu Maxim rüber geschaut und wir konnten uns aber auch nicht gut unterhalten, weil es einfach im Helikopter super, super laut war. Aber es ist so eine Frage von ihm, die mir im Nachhinein wirklich mich beschäftigt hat. Und das war, er sagte irgendwann im Helikopter zu mir, Mama, meinst du, ich bin mit einem neuen Herzen von einem fremden Kind nicht mehr Maxim, so wie du ihn kennst, sondern werde anders? Das war so eine Frage, die mich wirklich danach tagelang beschäftigt hat, vor allem in den 5 Tagen, als er im Koma lag und ich nicht mit ihm reden konnte. Ich habe noch nie 5 Tage nicht mit Maxim gesprochen und ja, ich kann aber im Nachhinein sagen, er ist noch Maxim.
Ja, das waren ja ganz schöne Achterbahnen der Gefühle für dich, aber dann war es soweit, die OP-Tür schließt sich, Maxim dahinter, wie, dann ging es ja wahrscheinlich achterbahnmäßig weiter für dich.
Ja, total. Also tatsächlich hat es halt auch niemand geschafft, in dieser schnellen Zeit nach Bad Oeynhausen zu kommen. Und ja, diese OP-Türe hat sich geschlossen und ich habe im ersten Moment gedacht, Mist, ich habe hier gerade den größten Fehler in meinem Leben gemacht.
Aber mit Fehler meinst du, dass du ihn grundsätzlich hast listen lassen oder... Also du hattest einfach Angst, dass diese Operation schief geht und du hast gedacht, der Fehler war, dass er überhaupt in diese Operation geht. Aber es hätte ja keine Alternative gegeben. Ne?
Nein, es war auch wirklich nur so ein Moment, als diese Tür zuging, weil er hatte so dolle geweint. Mhm. Und ich finde, es ist immer ganz furchtbar, Maxim weinend in eine OP zu geben. Der hat schon viele OPs gehabt tatsächlich und das war... Ich meine, es wäre die 28. gewesen, wo ich ihn abgegeben habe. Und ich habe so große Angst davor gehabt, diese Riesen-OP, weil es ist nicht einfach nur eine Herztransplantation, sondern es musste dieser komplette künstlich geschaffene Kreislauf zurückgebaut werden. Und diese Risikos bei dieser Riesen-OP waren einfach immens hoch gewesen. Man wusste halt auch nicht, wie verkraftet das sein Körper danach, diese Umstellung. Er hatte zum ersten Mal in seinem Körper einen ganz normalen Herz-Kreislauf-System, so wie wir das alle kennen und gewohnt sind. Das kannte Maxims Herz halt oder sein Herz oder sein Kreislauf vielmehr nicht. Seine Lunge hatte zum Beispiel nie eine Verbindung mit dem Herzen so gehabt, mit dieser Pumpkraft. Und es war halt einfach auch für die Zeit danach der Punkt, dass man wirklich ja genau gucken musste. Das hat alles gut geklappt. Aber ich hatte immense Angst in dem Moment, als diese Tür zuging, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Ja.
Aber hattest du dann relativ schnell irgendwie Unterstützung, seelische Unterstützung?
Ja, tatsächlich. Mein Mann, Maxims Bonuspapa, wie er immer so liebevoll sagt, war eine Stunde später da. Und ja, hat dann mit mir gemeinsam diese wirklich lange, lange, lange Wartezeit überbrückt. Also wir haben um 10:30 abends das erste Mal was aus dem OP gehört. Da sind wir angerufen worden, dass das Herz jetzt nur noch eine halbe Stunde bräuchte, dann da wäre, dass die OP bis jetzt gut klappen würde und laufen würde. Und sie sehr zufrieden wären, auch mit dem Spenderherz, was kommen würde. Das würde richtig gut aussehen. Ja, ich soll ein bisschen schlafen. Ja, also ich habe im Bett gelegen, aber ich glaube, ich habe nicht eine Minute geschlafen, weil ich totale Angst hatte. Ich bekomme nicht mit, wenn ein Anruf kommt. Ja, und um 2:30 kam dann nachts der erlösende Anruf, dass alles geklappt hat, sie sehr zufrieden sind und wir ja in einer guten Stunde zum Maxim auf die Intensivstation dürfen.
Denkt man oder hast du in diesem Moment auch an diese andere Familie gedacht? Also Spenderherz bedeutet ja in dem Fall, es ist ja ein anderes Kind gestorben. Denkt man da in dem Moment dran?
Ja, also tatsächlich war das mein erster Gedanke, als es hieß, es gibt ein Spenderherz. Und wirklich, wie Maxim in die OP gegangen ist, weil ich wusste, dass parallel wahrscheinlich bei dem anderen Kind dann jetzt das Herz entnommen wird. Und ja, dieses Gefühl, dass eine Familie in so einem schweren Moment so eine Entscheidung getroffen hat, war sehr emotional auch für mich, weil die haben tatsächlich das Wertvollste verloren und machen uns damit so ein Riesengeschenk, dass sie Maxim einfach ein Leben ermöglichen. Und die gehen danach einfach durch die Hölle, weil sie ihr Kind verloren haben. Und uns stehen viele Möglichkeiten offen und wir haben eine Chance, mit Maxim weiter zu wachsen und ihm ja die Welt irgendwann zu zeigen. Und für die ist es einfach vorbei. Es ist auch tatsächlich so, dass wir jeden Tag eigentlich drüber nachdenken, auch für Maxim. Maxim hatte letztens, sagt er zu mir, Mama, was denkst du, wie geht's denen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Maxim, ich kann mir vorstellen, dass es denen einfach nicht gut geht. Ich hoffe aber, dass es ihnen etwas Trost spendet, dass sie dir damit das Leben gerettet haben, weil es ist nichts anderes. Sie haben Maxim das Leben gerettet. Ich weiß tatsächlich jetzt auch erst nach Transplantation, wie schlecht es Maxim eigentlich ging. Also ich glaube, man verdrängt das einfach im Alltag, weil wir es gewohnt gewesen sind, diese Zustände. Aber zu sehen, wie Maxim jetzt läuft, Fahrrad fährt, das konnte er schon 2 Jahre nicht mehr. Und auch, klar, er muss noch Medikamente nehmen, aber es ist deutlich leichter geworden, im Alltag zu integrieren. Der Alltag ist jetzt anders stressig durch die Transplantation und durch die Isolation. Aber tatsächlich ist dieses Geschenk des Spenderherzens für uns einfach eine Riesenchance.
Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, weil als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du mir erzählt, dass du versuchst, einen Brief zu schreiben an die Spenderfamilie. Ich würde aber gerne nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil ich habe Maxim ja auch einfach als sehr lustigen kleinen Kerl kennengelernt und er ist ja nach 5 Tagen aus dem Koma aufgewacht und war ja auch da unfassbar witzig, weil mit welchen Worten ist er aus dem Koma erwacht?
Ja, also Maxim ist aus dem Koma erwacht und wir haben ihn dann halt extubiert, weil er musste dafür erstmal gut selber atmen. Ja, und dann schaute er sich so im Raum um und nahm ganz vorsichtig die Hände so halb nach oben und guckte mich an und sagte, Alaf. Und alle um mich rum und guckten mich an und sagten, das hat er jetzt nicht gesagt. Und das war wirklich sein erstes Wort nach der Transplantation, war Alaf. Also in dem kleinen Kerl ist der Karneval auf jeden Fall geblieben. Ich musste ihm dann halt nur schon beibringen, dass wir schon Aschermittwoch haben. Denn ja, wenn man 5 Tage schläft, ja, dann ist halt schon mal ganz schnell das Karneval vorbei, genau.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass euer Leben sich eigentlich um 180 Grad gedreht hat. Also, dass es Maxim sehr, sehr, sehr viel besser geht, dass er ganz viele Dinge machen kann, die er früher nicht machen konnte. Ich habe euch ja vor wenigen Wochen besucht. Da war es auch noch so, dass Maxim eigentlich nicht nach draußen durfte und auch keinen Besuch empfangen durfte. Wie ist das denn jetzt?
Also raus dürfen wir tatsächlich, also wir kriegen so ein Stück weit immer so eine kleine Lockerung uns erkämpft, sagen wir es mal so. Also er darf jetzt zumindest mal raus und wenn auf dem Spielplatz nicht viele Kinder sind, dann darf er auch mal schaukeln. Also wir waren jetzt letzte Woche das erste Mal auf dem Spielplatz und ich habe noch nie ein Kind gesehen, was so gejuchzt hat beim Schaukeln. Diese Freude, die er gerade mit den Dingen auch einfach hat, auch beim Fahrradfahren. Der freut sich jedes Mal, wenn er losfährt, da kommt ein Juchzt aus ihm raus, weil es einfach so viele Dinge sind, die er halt nicht mehr konnte. Was tatsächlich wirklich extrem anstrengend ist, ist wirklich so dieses in Isolation leben, weil er halt sonst nicht wirklich was darf. Er darf keine Freunde treffen, er geht nicht zur Schule. Wenn wir irgendwo mal unterwegs sind, dann muss er halt auch Maske tragen. Ja, das ist halt so wirklich so eine Herausforderung. Der ist 10, der merkt, er hat deutlich mehr Energie und er würde gerne. Und ja, tatsächlich müssen wir da halt jetzt gerade uns einfach noch ein bisschen in Geduld üben. Da liegen noch so ein paar Monate vor uns.
Aber es gibt die Möglichkeit für ihn, Online-Unterricht zu machen.
Ja, nicht mehr. Mhm. Genau. In der Schule sitzt ein Avatar, ein kleiner Roboter, den Maxim auch steuern kann. Nur leider fortbewegen kann er ihn nicht, aber er kann den Kopf drehen und nach oben und nach unten senken und auch darüber sprechen. Und er kann komplett alles dadurch mit am Unterricht teilnehmen und nimmt tatsächlich wirklich vollumfänglich dadurch am Unterricht teil. Ja, das klappt ganz gut und er ist halt nach wie vor ein Teil der Klassengemeinschaft, sodass er nicht komplett in dieser Isolation jetzt ausharren müsste. Er wird leider vor den Ferien nicht mehr zur Schule gehen, aber wir hoffen zumindest, dass wir stundenweise nach den Sommerferien dann doch wieder anfangen können.
Wie sieht es aus mit Dingen, die er essen darf oder nicht essen darf?
Ja, also nach der Herztransplantation muss man eine keimfreie und fettreduzierte Diät machen, wobei die Maxim gar nicht so schwer fällt, außer dass er auf Burger und Pommes von Fremdlieferanten verzichten muss. Aber ansonsten, und Salat nicht. Gut, das kann er auch verschmerzen. Und er darf nur Obst essen, was man heiß waschen und schälen kann. Also gerade so Beerenfrüchte, das geht halt gerade nicht, aber er ist unheimlich geduldig und verständnisvoll und er sagt, das kommt alles wieder. Dann darf ich das auch wieder essen.
Kannst du denn momentan arbeiten?
Ich arbeite Stunden, also ich musste meine Stunden reduzieren, weil es einfach neben den ganzen Dingen, die zu erledigen sind, nicht mehr möglich war, meinen Job vollumfänglich so auszuführen, wie ich es hatte. Ich habe meine Stunden reduziert und arbeite dann, während Maxim Homeschooling macht, dann parallel im Homeoffice und wir kriegen das ganz gut hin, würde ich sagen.
Jetzt haben wir als Verein ja vor ein paar Wochen beschlossen, dich zu unserer neuen Botschafterin zu machen, weil wir gedacht haben, es gibt ja eigentlich niemand Besseres, der das Leben mit all seinen Facetten so kennt wie du. Wie ist das für dich jetzt, die Botschafterin vom Bunten Kreis zu sein?
Also erstmal eine total große Ehre. Ich war auch unheimlich stolz, weil der Bunte Kreis mir einfach so sehr am Herzen liegt und das ja auch schon seit über 10 Jahren. Das ist eine lange Verbundenheit, die uns einfach trägt und verbindet und wir immer wieder auch Überschneidungspunkte hatten, wo ich immer gesagt habe, es ist einfach so ein wertvoller Verein für Eltern von schwerkranken Kindern, für Geschwister von schwerkranken Kindern. Und es ist einfach toll, ein Teil davon zu sein. Und ich hoffe, wir kriegen ein bisschen was zusammen bewegt.
Ja, also es wäre ja sehr schön, wenn wir zum Beispiel schaffen, Maxim zum Taschenlampenkonzert zu bekommen. Es gibt ja eins am 23. August in Bonn und am 27. September in Koblenz. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf, kleine Werbephase hier in diesem Podcast. Das wäre aber zum Beispiel ein Event, was ich sehr schön fände, wenn Maxim daran teilnehmen könnte.
Ja, also wir haben das auf jeden Fall ganz dick im Kalender angekreuzt und hoffen, dass bis dahin die Isolation auf jeden Fall gelockert ist. Tatsächlich warten wir im Moment so von Woche zu Woche. Es hat halt alles was mit den Blutwerten zu tun. Es muss halt alles passen, auch mit diesen Immunsuppressiva, dass das Immunsystem halt auch gut eingestellt ist. Und ich bin da ganz frohen Mutes und optimistisch, dass wir uns da auf jeden Fall hoffentlich sehen können.
Maxim hat ja auch einen Satz gesagt, der mich auch damals sehr bewegt hat bei dem Interview, was wir gemacht haben. Da sagte er, Mama, ich liebe mein neues Leben.
Ja, das ist tatsächlich ein Satz, den er ganz oft sagt. Also Maxim ist unheimlich dankbar. Also wir hatten auch in der Klinik eine Situation, kurz nachdem er wach geworden ist, stand ein Arzt bei ihm am Bett und hat ihn angeguckt und sagt, hast du mir mein neues Leben geschenkt? Und dann sagte der Arzt, nee, aber ich habe dich hier nachbetreut. Und dann sagte Maxim, danke, dann gib das bitte weiter an den Arzt, der mir mein Leben gerettet hat. Also Maxim ist unglaublich dankbar dafür und weiß das absolut auch zu schätzen und auch, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Dadurch, dass wir halt viele Kontakte auch haben, gerade auch durch diesen Herzfehler, und wir wissen halt einfach, um welche Größe wir hier sprechen, dass das leider nicht immer so gut läuft und dass wir einfach ganz, ganz großes Glück auch dabei haben.
Hast du es dann geschafft, mittlerweile diesen Brief an die Spenderfamilie zu schreiben?
Nein. Es ist total schwierig. Also ich fange immer mal wieder an und Maxim und ich, wir sprechen tatsächlich auch häufig darüber. Maxim sagt auch, ich werde auf jeden Fall ein Bild malen. Aber mein Problem ist tatsächlich, wie schreibt man jemandem diesen Brief, der das Wertvollste verloren hat, ohne ihm auch weh zu tun, indem man einfach ja vielleicht was Falsches schreibt oder diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, weil die haben die alle verloren. Und ich sage immer, also ein Satz, den ich immer sage, ist, wie dankt man jemandem, der das Wertvollste verloren hat, dem man aber danken möchte, weil er einem die größte Chance gegeben hat. Und das ist total schwierig. Ich habe im Vorfeld immer gedacht, das ist überhaupt gar kein Problem, weil ich eigentlich auch recht wortgewandt bin und jetzt nicht sagen würde, dass ich nicht wüsste, wie man was formuliert. Aber ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so einen schwierigen Brief verfassen wollen und es bisher noch nicht geschafft.
Ich habe hier gerade auch auf deinem Unterarm dieses Organspender-Tattoo gesehen. Das ist ja auch etwas, was dir einfach wahnsinnig wichtig ist, natürlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Thema Organspende ist halt ein ganz, ganz großer Punkt, weil wir selber auch in dieser Warteschleife waren. Und es gibt einfach viel zu viele Menschen, die auf dieser Warteliste versterben, weil es nicht genügend Organe gibt. Und tatsächlich haben wir in Deutschland einfach einen erheblichen Organspendemangel. Und mir ist es einfach wichtig aufzuklären, weil Organspende ist eine Chance. Und letztendlich, wenn ich sterbe, kann ich damit nichts mehr anfangen. Aber ich kann damit ein Leben retten und demjenigen, sei es ein Vater, eine Mutter, ein Kind, ein neues Leben ermöglichen. Und ja, hat für mich was mit Nächstenliebe zu tun, dass ich sage, ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Das ist auch der Grund, weshalb ich Maxims Geschichte auch gerne erzähle, weil wir haben ganz viel in Angst gelebt. Und diese Angst, gerade etwas ablegen zu können und einfach mal Mut und Hoffnung zu haben, ist einfach ein ganz, ganz großen Schritt, den man durch die Organspende halt erreichen kann.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Zum zweiten Mal war ich sehr, sehr bewegt von dieser Geschichte. Der Podcast heißt ja Anders gut. Was würdest du sagen, trotz allem, was ist für euch anders, aber trotzdem gut gewesen in all den Jahren?
Es hat meine Sichtweise aufs Leben verändert. Also ich bin viel, viel dankbarer gewesen, weil vieles war früher einfach so selbstverständlich. Also für mich waren gesunde Kinder selbstverständlich. Und das ist es halt einfach nicht. Ein gesundes Kind abends ins Bett zu bringen, ist einfach wirklich Glück. Und keiner von uns hat einen Anspruch darauf, dass das immer so bleibt. Und trotzdem war unser Leben nicht vorbei, sondern wir haben trotzdem, dass es anders lief, als ich es geplant habe, die Chance gehabt, ein schönes Leben zu haben. Und voller Liebe, die auch Maxim einfach einem mitgibt und immer wieder zeigt, dass es wichtig ist, nicht aufzugeben.
Nimm Maxim auf jeden Fall ganz fest in den Arm heute. Bestell ihm ganz liebe Grüße. Wir wünschen Maxim natürlich alles, alles Liebe. Und vielen Dank, dass du diese sehr bewegende Geschichte mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.